Ja, hallo Joe, ich freue mich, dass ich dich interviewen kann. Du bist ja vielen JetzTV-Usern bekannt, dass du selber Interviews gemacht hast oder du hast für JetzTV gefilmt. Jetzt machst du Interviews, weil du einen Kongress organisierst, und zwar MTO Science. Vielleicht kannst du erstmal ganz grob erzählen, worum es da geht, was für ein Kongress das ist.
Ja, also auch Dankeschön für den Anruf und herzlich willkommen für die Zuschauer. Nur zur Info, wir machen das per Skype, aber solange Skype noch kein wirkliches HD macht zum Aufnehmen, haben wir zusätzlich die Kamera in den Raum gestellt, in die ich jetzt schaue und die ihr seht, du musst ein bisschen auf meinen Anblick verzichten. Genau, der Kongress, ich nehme den mal raus. Mir ein großes Anliegen ist ein Kongress, bei dem es um psychoaktive Substanzen gehen soll. Thematisch sehr breit aufgestellt von Forschung über Kultur, Chemie, Spiritualität, Politik. Vielleicht das erstmal so ganz knapp dazu. Vielleicht hast du noch eine andere Frage oder willst du da ein bisschen nachhaken?
Ja, erstmal zum Namen, MTO Science. Was bedeutet der Name und wie bist du da drauf gekommen?
Genau, MTO Science. Wörtlich übersetzt wäre jetzt göttliche Wissenschaft. Könnte ein bisschen mutig klingen, wenn man das zu akademisch begreift. Also irgendwie Gott wissenschaftlich zu erfassen, ist nicht unser Ansatz, sondern wir verstehen es vielleicht ein Stück weit mehr in der Richtung innere Wissenschaft, also dass durch psychoaktive Substanzen durchaus näher erkannt werden kann, wer wir sind und was wir sind. Ja, ansonsten ist es auch eine Wortspielerei zwischen dem Unendlichen und dem, was irgendwie klar erkennbar ist, und dem Zwischenraum dazwischen bewegen sich ja das dieses Themenfeld, was Huxley mal die Pforten der Wahrnehmung genannt hat.
Ja, wie ist es dazu gekommen, dass du jetzt den Kongress da machst? Hast du das, war das ein Thema, was dich schon lange beschäftigt und hast es einfach jetzt dringend empfunden, dass da ein bisschen mehr darüber gesprochen wird, dass da ein Kongress gibt, wo man sich austauschen kann, wo interessante Vorträge gehalten werden?
Also es ist eine Gruppe von Personen, die den Kongress organisiert. Wir sind inzwischen 8 Leute im Orga-Team. Und es ist für mich selber überraschend, dass ich mich jetzt erlebe als jemand, der so einen Kongress organisiert. Eigentlich wollte ich nämlich genau diesen Kongress besuchen, den wir jetzt organisieren. Also vor, ich weiß gar nicht mehr, 3 oder 4 Jahren gab es in Basel mal einen sehr großen, sehr schönen Kongress, bei dem sehr viele Menschen, ich glaube es waren fast 3000 da, zusammen mit Albert Hofmann, dem damals dann 100-jährigen Entdecker des LSD, seinen 100-jährigen gefeiert haben. Und Albert Hofmann sagte damals in einer sehr berührenden Rede, ich hatte auch eine Träne im Auge, dass sein Sorgenkind, das LSD, nun beginnt langsam erwachsen zu werden. Das hat mich sehr berührt, weil ich dieses Sorgenkind kenne und liebe. Und ich habe dann einfach Bekannte gefragt, wie das jetzt weitergeht mit dem Erwachsenwerden dieses Kindes und wann die nächsten Kongresse und Tagungen in der Richtung sind. Und wir haben dann festgestellt, es gibt jetzt erstmal nichts weiter im deutschsprachigen Raum. Und dann haben wir in einer Gruppe von einer Handvoll Personen überlegt, dann müssen wir das selber organisieren. Inzwischen sind wir über diesen Punkt längst hinaus und stellen fest, okay, es ist zwar viel Arbeit, aber es macht auch Freude und wir sind inzwischen auch ein bisschen stolz über das Line-up an Referenten, das wir inzwischen zusammengetragen haben. Ja.
Ja, nochmal grundsätzlich zum Thema. Also bewusstseinsverändernde Drogen, würde ich sagen, oder Stoffe. Du hast anscheinend eine positive Einstellung jetzt grundsätzlich dazu, beziehungsweise auch positive Erfahrungen. Sehe ich das richtig?
Ja, also ich würde sagen, bei mir waren psychoaktive Stoffe in der Vergangenheit, die ich überblicken kann, entwicklungsförderlich und angenehm. Wir in unserem Kulturkreis haben zu dem Thema Drogen oder psychoaktive Stoffe ein bisschen merkwürdige Assoziationen, weil wir die kulturell gebräuchlichen Drogen gar nicht als Drogen wahrnehmen, sondern als Lebensmittel. Kaffee, Alkohol, vielleicht sogar Zucker. Also das assoziieren wir nicht als Droge, obwohl sie recht stark und auch toxisch sind. Und alles, was wir kulturell hier in den letzten 2000 Jahren nicht kennen und tradiert haben, ist verboten und assoziieren wir tendenziell eher mit Sucht, mit sozialem Abstieg, Krankheit und Tod. Das ist, wenn man sich im Globus ein bisschen bewegt, eine recht schräge und merkwürdige Wahrnehmung, weil beispielsweise, wenn man nach Südamerika geht, da die Dinge, die bei uns im BTP, im Betäubungsmittelgesetz stehen, die Dinge sind, die eine absolut tiefe spirituelle Hochachtung erfahren. Ja, also das ist ein sehr scharfer Kontrast und mich überrascht so ein bisschen unsere europäische Haltung dieser globalen Vielfalt und auch dieser spirituellen Tradition gegenüber. Also ich empfinde da oft manchmal so etwas wie Fremdschämen. Also dass ich so mich eigentlich schäme für das Niveau unserer Kultur in diesen Fragen.
Hast du positive Erfahrungen gemacht selber? Und kannst du darüber reden oder machst du dich dann direkt strafbar, wenn du zugibst, dass du mit bestimmten Sachen experimentiert hast?
Nee, da mache ich mich nicht strafbar. Wir haben hier die Freiheit zu tun und zu lassen, was wir wollen. Alles, was mit Strafe belegt ist, ist Besitz und Handel. Ja. Mir ging es so, dass ich sehr viel über die Dinge gelesen habe. Ich habe mal Philosophie studiert und bin erstmal mehr theoretisch an die Phänomene herangetreten. Ich habe dann sehr viel Stanislav Grof gelesen und hatte dann zunehmend das Gefühl, also entweder das ist alles Quatsch und intelligent scheinende Leute fantasieren da unglaubliches Zeug zusammen, oder ich muss das ausprobieren und es ist tatsächlich eine Offenbarung. Und ich hatte dann sehr viel Respekt und habe lange gewartet. Ich habe irgendwo mal beim Auto gelesen, also Kiffen ab 18, LSD und Pilze ab 30. Das fand ich irgendwie für mich eine gute Richtschnur. Und als ich dann 30, meinen 30. Geburtstag hatte, habe ich gesagt, okay, jetzt traue ich mich an diese Erfahrung, habe mich an ein gutes therapeutisches Setting begeben und konnte auf einer spirituellen Ecke in Bewusstseinszustände reinschauen, die mir so durch Meditation noch nicht erfahrbar waren. Und ich habe nachhaltig von diesen Erfahrungen profitieren können.
Was heißt ein gutes therapeutisches Setting?
Ein gutes therapeutisches Setting ist das, was traditionell im Schamanismus die Situation wäre, dass es jemanden gibt, dessen Profession oder auch Mission es ist, sich in diesen Räumen, Zuständen auszukennen und Menschen in diese Zustände zu begleiten. Und eine hohe Sensibilität für Menschen zu haben, eine hohe Empathie und noch eine gewisse spirituelle Größe. Bei uns ist das alles Entwicklungsland. Es gibt zunehmend Menschen, die in andere Weltteile reisen, um diese Erfahrung machen zu können. Und es gibt allerdings auch Privatpersonen, die sich in diese Richtung entwickelt haben und diese Dinge anbieten.
Also verstehe ich das richtig, es ist also sehr förderlich, wenn ein Mensch dabei ist oder erreichbar ist oder in der Nähe ist, der Erfahrungen in der Richtung schon gemacht hat und so eine Art Lehrer dann ist?
Ja, ich würde sogar mehr noch sagen, nicht nur förderlich, sondern anfangs sogar Grundbedingungen, weil ein Aspekt von psychoaktiven Substanzen ab einer gewissen Dosierung ist Kontrollverlust. Das, wovor das Ego somit am meisten Angst hat, hier nicht mehr wirklich die Kontrolle zu haben. Und also A, es ist leichter loszulassen, wenn ich mich in einer Umgebung sicher fühle, in der jemand auf mich aufpasst, ich nicht aus dem Fenster springe, auf die Straße laufe oder sonstigen Unfug treibe. Und andererseits ist dieser Begleiter auch jemand, der, wenn ich mich in Zuständen oder Verwirrungsräumen verfitzt habe, mir ein Wegweiser, Bergführer sein kann.
Hast du bei solchen Experimenten eine Art egolosen Zustand erlebt? Und kannst du das beschreiben?
Ja, also ich kann in der Innenschau beschreiben, dass ich sag mal, ein Aspekt meines Egos, so würde ich sagen, ist, der mir jede Menge möglicherweise einigermaßen intelligente, aber dennoch Konzepte über die Welt angelegt zu haben, an die ich oder es glaubt. Und diese Konzepte über die Welt hängen allerdings damit zusammen, was normalerweise in diesen Apparat an Informationen so reinkommt. Ja, also die Menge, die ich jetzt gerade sehe, wenn ich in diese Kamera schaue, was ich höre, wie ich die Welt wahrnehme, dafür sind gewissermaßen diese Muster und Filter beschrieben. Was Psychedelika jetzt machen, sind die Intensität der Wahrnehmung zu erhöhen Und für mein Gefühl ist das, was dann passiert, ist, dass diese Filter kollabieren. Also ich erlebe das tatsächlich als Metapher wie ein Systemabsturz beim Computer. Also er ist für eine normale Modemverbindung gebaut und wenn ich da jetzt plötzlich ein DSL anlege von außen, dann kann es sein, das System hängt sich auf. Weil es einfach mit so einer Informationsmenge und einer solchen plötzlichen Tiefe des Sehens überfordert ist. Und das kann dann entweder in den angstvollen psychotischen Zustand kippen, dass die Kontrolle noch stärker wird und es sehr unangenehm wird, oder das Vertrauen und die gute Begleitung befördert einen Zustand, wo der Teil, der normalerweise kontrolliert und auch filtert, entscheidet, was will ich sehen, was will ich nicht sehen, was will ich von der Wirklichkeit glauben, was nicht, indem dieser Teil einfach aufgibt, sich aufhängt und dann reines Sehen, reines Bewusstsein, tiefes Schauen, Stille, Frieden möglich sein kann. Also nicht als zwangsläufiger Prozess, aber als Potenzial.
Ist es gut, da erwartungslos reinzugehen? Können Erwartungen dabei stören?
Ich würde sagen, Erwartungen überdecken immer das, was ist. Und glaube aber auch, dass die alles, was wir loslassen können, sind bewusste Erwartungen. Wahrscheinlich viel mächtiger als das große Paket der unbewussten Erwartungen, was wir eben, solange diese Konditionierung noch diese ungebrochene Stärke haben, immer in den Moment hineindringen oder irgendwie wie Filter, wie Mattglasscheiben überdecken. Aber als Ausrichtung, ja genau.
Wie ist der Übergang von solch einer Erfahrung wieder zum in Anführungsstrichen normalen Bewusstsein? Ist der immer sanft und problemlos oder wie kannst du das beschreiben?
Also sehr, sehr unterschiedlich. Hängt auch sehr davon ab, ob die Erfahrung genommen werden konnte oder ob viel Widerstände da waren. Wenn ich mich in Erfahrungen befunden habe, in dem starker Widerstand von meinem System erzeugt wurde, weil sie schmerzhaft oder zutiefst verängstigend waren, dann hat es etwas Befreiendes, wieder die Konditionierung des Ego-Verstandes übergestülpt zu bekommen, nicht mehr zu wissen, wer man ist und was man alles schon erlebt hat und wie sich abgrundtiefer Schmerz anfühlt, dann ist man irgendwie auf eine ganz interessante Art froh, wieder begrenzt und irgendwie verblendet zu sein. In anderen Momenten, wo eine Freiheit genießbar war, ist es auch ein trauriger Moment zu sehen, jetzt fangen meine Muster wieder an, jetzt ist es mir wieder wichtig, wer ich bin und jetzt fange ich an, mich so subtil schon wieder zu streiten oder mich über andere hinwegzusetzen oder bestimmte Dinge vorzuziehen oder dieser innere Teil von Unruhe und immer was erleben müssen, taucht plötzlich mir innen wieder auf. Wiewohl aber auch diese Zustände, finde ich, aus einer spirituellen Perspektive fast die spannendsten sind, weil dort der Shift wieder entsteht zu dem, was wir normalerweise sind und eben im sich wieder aufbauen der Muster, die Muster auch sehr schön transparent werden.
Haben so solche Erfahrungen bleibende Wirkung auch? Also einfach, dass man die Erinnerung an diese Erfahrung hat und man weiß, es geht ohne die Muster und es geht als reines Wahrnehmen oder Sein. Aber hat es auch eine Wirkung? Ist das andere dann nicht mehr so real oder wie würdest du das beschreiben?
Das waren so ein bisschen zwei Fragen mit der bleibenden Wirkung und mit der Realität. Was die bleibende Wirkung angeht, ist es sehr unterschiedlich. Also wenn ich mich mit Menschen unterhalte, staune ich manchmal, wie viel komplett wieder vergessen und überdeckt werden kann. Also die Erfahrung ist an sich oder vom Potenzial her absolut erinnerbar. Also auch das Wort Rausch, was wir mit Drogen verbinden, ist bei LSD völlig und bei allen anderen klassischen Psychedelika völlig unangemessen bis komplett verkehrt rum. Interessanterweise erlebt man dann die Realität als Rausch. Also man wird auf erschreckende Weise klar und tiefsichtig, während dann wieder vergessen, leichtes Abdimmen und tatsächlich auch optisch wieder eine gewisse Trübung eintritt. Und insofern ist diese Klarheit auch durchaus klar erinnerbar, weil sie halt sehr klar ist und nicht getrübt oder benebelt oder unklar oder verwirrt. Andererseits aus der Perspektive des Egos ist das etwas, was zutiefst zu verdrängen und zu vergessen ist. Ja? Und ja, solange diese Strukturen stark sind, werden sie entsprechend zumindest stark, also Inhalte der Erfahrung versuchen zu überlagern oder in Zweifel zu ziehen, je nachdem wie die Persönlichkeit gestrickt ist, also Techniken zu entwickeln, um das wieder aus dem Bewusstsein herauszuschieben. An der Stelle beginnt dann die Übung und gewissermaßen auch die spirituelle Arbeit, die nichts mit der direkten Erfahrung zu tun hat.
Worin besteht die?
Ja, für mich in einem, also A, in einer Praxis. Ich würde sagen, wenn die Sachen entwicklungsförderlich sein sollen, aus so einer spirituellen Perspektive, über die wir uns gerade unterhalten. Es gibt natürlich noch ganz viele andere Motivationen oder Arten oder Perspektiven, warum man Psychedelika benutzt. Aber wir jetzt hier bei EdsTV, finde ich angemessen, dass wir uns jetzt mal sehr auf diese Perspektive konzentrieren. Wenn es um die spirituelle Perspektive bei der Psychedelika geht, würde ich sagen, ohne Meditation und ohne Achtsamkeitspraxis, also habe ich noch niemanden erlebt, wo das einen bleibenden, nachhaltigen Effekt hatte oder wo ich sagen würde, diese Praxis hat eine Entwicklung wirklich vorangebracht. Weil eben der Alltagszustand zurückkommt und letztlich länger andauert, fester ist. Und ohne eine Praxis und ohne ein absichtliches Sich-Hinwenden zu dem Erlebten wieder, zu dem Hinterfragen, was ist das jetzt hier? Ist das der Traum oder das? Glaube ich, funktioniert Entwicklung nicht.
Wie ist es jetzt auf der körperlichen Ebene? Hast du schon erlebt, dass Stoffe körperlich abhängig machen oder auf jeden Fall, wenn es in die Richtung ging, also dass so eine so ein körperlicher Drang und Neigung dann zu den Stoffen besteht, auch ohne dass man jetzt unabhängig von der Erfahrung, die man dabei gemacht hat und an die man sich erinnert?
Die Psychedelika sind ja eine Stoffklasse unter den sogenannten Drogen, also psychoaktiv wirkenden Substanzen. Und ein Missstand, unter dem wir so ein bisschen leiden in Europa, ist eine große Unaufgeklärtheit. Bei allem Wissen, das wir haben, sind wir an der Stelle erstaunlich dumm, so muss man das sagen, indem wir eine unglaublich große Breite von Stoffen in ein Gesetz packen und auch von Assoziationen der Menschen her, das prägt natürlich ein Stück weit auch das Denken, sofort Sucht assoziieren. Dabei gibt es auf der ganzen Welt keinen einzigen LSD-Süchtigen oder keinen einzigen Süchtigen nach psychoaktiven Pilzen. Und es liegt in der Sache begründet. Erstens ist es nicht unbedingt angenehm. Also die schrecklichsten Erfahrungen der letzten 10 Jahre habe ich in diesen Erfahrungen gemacht. Also es gibt immer Himmel und Hölle in einem Kombipack, der völlig ausgeglichen ist. Man hat keinen Vorteil davon, wenn man gute Gefühle oder ein angenehmes Gefühl sucht. Und zweitens würde eine zu häufige Einnahme die dahinterliegenden Suchtstrukturen auf so unangenehme Art und Weise in den Vordergrund bringen, dass die Person automatisch diesen Weg verlässt und wieder zu klassischen Betäubungsmitteln geht, Alkohol, die bekannten dämpfenden Stoffe, Fernsehen, Shoppen.
Jetzt Partydrogen, wo man oft im Zusammenhang mit jungen Leuten spricht, wo drunter fallen die?
Partydrogen wäre für mich jetzt ein sehr unscharfer Begriff. Man kann da jetzt sehr verschiedene Zugänge zu haben, wenn man chemisch schaut und unterstellt, dass die Chemie in etwa so Wirkspektren abbilden, was aber auch nicht ganz funktioniert. Also eine Klassifizierung ist nicht ganz einfach. Wir haben dort immer Graubereiche. Aber was an illegalen Substanzen im Partykontext viel konsumiert wird, würde ich sagen, ist zu einem sehr geringen Teil etwas, was in das enge Gebiet der Psychedelika gehört, also Psychedelika der klassischen Art, so wie man es jetzt bei Wikipedia nachlesen würde, wären LSD, Mescalin, Psilocybin, MDMA, DMT. Das wären so die bekannten Klassiker, während im Partykontext ja sehr viel THC, Kokain, Amphetamin, Ketamin konsumiert wird. Das schwankt doch immer mal wieder, da gibt es Modebewegungen, da gibt es eine neue Musik- oder Jugendkultur. Da bin ich auch nicht so ganz im absoluten Bilde. Da wäre ich jetzt nicht der Experte dafür.
Und diese Drogen würdest du schon als Rauschmittel bezeichnen, weil sie eben auch abhängig machen?
Ja, also auch da ist der Begriff des Rausches noch so ein bisschen fragwürdig. Was halt ist, dass diese Stoffgruppe der Amphetamine anders wirken und tatsächlich einen zu erwartenden Zustand erzeugen. Also beim MDMA kann man oder auch Ecstasy durchaus davon ausgehen, dass Glück, Zuversicht, Lebensfreude und abnehmende soziale Ängste zu erwarten sind. Und wenn man das sehr schätzt und vielleicht sonst das Gegenteil erlebt, kann dann eine zumindest psychische Abhängigkeit entstehen dahin.
Ja, vielleicht nochmal zurück zum Kongress oder wieder zurück zum Kongress. Der ist vom 15. bis 16. September. Ich nehme an, das ist ein Wochenende. Wie ist der aufgebaut? Was kannst du zu den Referenten sagen? Ja.
Also für einen klassischen Kongress kann ich sagen, relativ untypisch oder vielleicht auch überraschend ist die große Breite der Themen. Das würde man jetzt so im rein wissenschaftlichen oder in anderen Gebieten vielleicht nicht tun. Hier hat es vielleicht auch damit zu tun, dass das Thema Psychedelika auch noch ein politisches ist und dadurch sehr viele Kräfte und Strömungen vereint, weil es noch gar nicht so einfach ist, darüber zu sprechen. Und es ist noch ein Karriereknick eher als eine Karrierebeförderung, wenn man im universitären Rahmen beginnt, in der Richtung zu forschen. Also wir haben beim Kongress eine sehr hohe Breite von Chemie, Politik, Spiritualität, Schamanismus, Musik, Kultur. Also versuchen da sehr viel abzudecken und freuen uns auch, dass das gelungen ist, ja, unserer Meinung nach. Aus allen Gebieten, mit denen die Psychedelika etwas zu tun haben, Leute bekommen zu haben, die wir spannend finden, auf die wir uns freuen. Und meine Erfahrung von diesen zwei sehr großen Kongressen, die wir in der Vergangenheit dazu schon mal hatten, also damals bei dem LSD-Symposium mit Basel waren fast 3000 Menschen da, war, dass das erstaunlicherweise gut funktioniert hat, dass jemand einen richtig knochentrockenen, sehr akademischen Vortrag gehalten hat und kurz danach kam ein langer Vortrag, der schon fast ein Workshop war zum Thema Schamanismus und das hat gut nebeneinander funktioniert. Das fand ich auch irgendwie was Berührendes. Also das scheint eine Verbindung zu geben hinter diesen recht unterschiedlichen Ansätzen erstmal zum Thema. Ich hoffe, dass uns das auch wieder gelingt, das zu zeigen.
Vielleicht kannst du zu jedem Thema ein paar Worte sagen. Also auf der Homepage, da steht Ethnobotanik. Da geht es wahrscheinlich um die verschiedenen Pflanzen, oder?
Genau, also die Ethnobotanik wäre so die Perspektive, die sich hauptsächlich über die Botanik, den Psychoaktiva und in welchen Regionen, welche wie verwendet wurden, zuwendet. Da würde ich sagen, fallen jetzt zwei Vorträge ein, wobei ich auch noch nicht genau weiß, was die Referenten machen, die zum Thema Ayahuasca sprechen. Also zu dem Gebrauch von DMT-haltigen Pflanzen im Amazonas-Urwaldgebiet in Südamerika. Genau.
Ja, und den psychologischen Aspekt als nächsten Punkt, was gibt es dazu?
Es fällt mir jetzt als erstes mal Klaus John ein, der Heilpraktiker und Psychotherapeut ist. Der bietet seit langer Zeit schon holotropes Atmen nach Stanislav Grof an, was ich auch kennengelernt habe, was insofern ganz spannend ist, weil Stanislav Grof ja einer der bekanntesten Psychiater war, die sehr lange legal mit LSD Therapie machen durften. Und als dann das LSD-Verbot kam, hat er sich umgesehen nach nicht substanzinduzierten Techniken für veränderte Wachbewusstseinszustände, weil er ein unheimlich großes Potenzial darin gesehen hat, nicht in normalen Bewusstseinszustand mit dem Klienten zu arbeiten, sondern in einem veränderten Zustand. Und er hat dann, nachdem er wirklich sehr viel ausprobiert hat und die Welt gereist ist, etwas sehr Simples entdeckt, was die meisten Leute tatsächlich erstmal für viel zu simpel halten, als dass es irgendwie interessant sein könnte, nämlich tatsächlich nichts mehr als intensiviertes, schnelleres Atmen, als man das so normalerweise tun würde. Und es ist tatsächlich recht schnell psychoaktiv. und die auftretenden Zustände und auch das Wissen über die Räume in diesen Zuständen ist sehr ähnlich und sehr vergleichbar.
Ja. Und sind das also alles Vorträge oder auch Workshop oder Diskussionen? Welche Form herrscht vor?
Da bin ich sehr gespannt, was uns gelingt, weil wir das große Bedürfnis haben, aufzulockern und auch wegzukommen von zu viel blockartigen Vortrag. Also ich kenne das Gefühl, nach 2 Tagen Kongress so völlig kaputt zu sein und also unheimlich viel kognitiv in eine Richtung aufgenommen zu haben. Und aus dem integralen Umfeld kenne ich den Ansatz, dass wir versuchen, Körper, Geist und Seele möglichst ganzheitlich zu bedienen, wahrzunehmen und auch in der Balance zu halten. Und deswegen wollen wir mal schauen, ob es uns gelingt, mit Workshops und anderen Formaten das Ganze so aufzulockern, dass nicht zu viel Einbahnstraßen-Input geschieht. Also wir haben eben auf jeden Fall die Idee, parallel Workshops anzubieten. Es gibt einen kleineren Workshop-Raum und einen großen Vorlesungsraum. Und eine Idee ist auch, dass wir ein Format aufgreifen, was mir sehr gut gefällt, was es in Dresden und Berlin gibt. Es nennt sich Social Bar. Das ist einfach ein Format, in dem 3 Redner jeweils 15 Minuten Vortrag halten und 15 Minuten Diskussion sich anschließen. Auf die Zeit wird sehr genau geachtet und man hat dann in 1,5 Stunden 3 Themen bekommen, kurz angerissen, mit gleich viel Gespräch und Austausch wie Vortrag. Und ich finde das oft sehr erfrischend und spannend. So bin ich mal gespannt, wie wir das mit diesem psychedelischen Gebiet hinbekommen.
Aha, jetzt den Kontext Kunst, was kannst du dazu sagen?
Da sind wir noch so ein bisschen am Verhandeln, E-Mails schreiben und schauen. Wir haben jetzt noch, also es gibt ein paar sehr wirklich große bekannte Künstler, das Szene, den hätten wir allerdings alle Flugtickets zahlen müssen und wir sind sehr knapp kalkuliert mit dem Kongress. Also wir mussten mit einer sehr knappen Budgetkasse arbeiten und also da kann ich jetzt noch keine Namen nennen, aber uns ist es auf jeden Fall ein Anliegen, Kunst in den Gängen und Räumen des Botanischen Museums von Berlin mit da sein zu lassen und ein Teil des ganzen Kongresses sein zu lassen.
Vielleicht kannst du in dem Zusammenhang mal den Platz beschreiben, wo der Kongress stattfindet.
Der ist sehr schön. Möglicherweise, wenn wir wachsen, wird er irgendwann plätzemäßig nicht mehr reichen. Aber das alte Vorlesungsgebäude am Botanischen Garten in Berlin, der FU Berlin, ist ein sehr schöner, jetzt modernisierter Raum im Botanischen Museum und im Botanischen Garten. Und im Ticket inbegriffen ist auch gleich der Eintritt in den Botanischen Garten. Also wenn man hinten aus dem Gebäude rausläuft, ist man direkt im Botanischen Garten. Das gefällt uns schon sehr gut. Also für den städtischen Raum, der dann doch so viel Grün und so viel schöne Natur sofort im Anschluss hat. Also wenn es einmal zu viel Kognitives wird, geht man einfach raus, hat eine 1/2 Stunde in schönster Natur und ist dann gleich wieder frisch für den nächsten Vortrag.
Ja, das hört sich sehr positiv an, sehr anziehend.